Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die Pandemie und das Recht lautet unser Thema heute. Herzlich willkommen. 368 Tage leben wir nun mit Corona-Maßnahmen. Doch die Rahmenbedingungen ändern sich fast täglich. 800.000 Menschen in Österreich sind geimpft, 450.000 hatten Corona und sind wieder gesund.
Von daher müssen wir einfach aus meiner Sicht mehr differenzieren, als das bisher gemacht wurde. Wir können den bestehenden Zustand nicht einfach unbeschränkte Dauer verlängern.
Die Akzeptanz für Maßnahmen sinkt, die Zahl der Zweifler steigt.
Das Mäppchen der Regierung mit der Begründung, die erforderlich ist für die Maßnahmen, ist gähnend leer. Das wurde vom Verfassungsgerichtshof auch so dargestellt und das wird geflissentlich ignoriert.
Neue Pflichten stehen vor der Haustür. Testpflicht und Impfpflicht. Im Privatbereich ist das zulässig. Und was ist mit dem Staat?
Der Staat kann auch einen Zugang zu bestimmten Leistungen daran knüpfen, dass die Betreffenden eine Impfung vorweisen können. Was nicht zulässig sein wird, ist, dass der Staat nicht Geimpfte von grundlegenden Versorgungsleistungen ausschließt.
Und dann ist da noch die Sorge um die Verfassungszukunft.
Ich habe die größten Befürchtungen und Bedenken, dass sich Politiker, dass sich Behörden, egal welche Behörde, daran gewöhnt hat, im Notfall, im sogenannten Notfall, anders reagieren zu dürfen, Grundrechte außer Kraft zu setzen.
Corona und das Recht ist heute unser Thema hier in Neues bei Neustädter. Welche Freiheitseinschränkungen sind noch erlaubt und wo müssen wir aufpassen?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon. Christoph Holzer, Abwicklung, Marc Spagola, Produktion. Heute haben wir Tag 368 der Corona-Maßnahmen bei uns hier in Österreich mit mehr oder weniger Lockdown. Es hat sich natürlich viel getan, es hat sich viel verändert. Die Rahmenbedingungen sind heute natürlich andere wie im März 2020. Die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung sinkt immer mehr. Der Frust wird größer, immer mehr Menschen beteiligen sich bei verschiedensten Demonstrationen. Hat der Staat, hat die Politik rechtlichen Handlungsbedarf, wollen wir heute fragen. Ihre Meinung dazu, Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook ORF Vorarlberg. Mein Gast, der Verfassungsrechtler Peter Busjäger. Grüß Gott, Herr Professor Busjäger.
Hallo, grüß Gott.
Hat der Staat Handlungsbedarf oder kann es noch so weitergehen wie bisher?
Ja, sicherlich hat er Handlungsbedarf. Er muss laufend seine Rechtsgrundlagen anpassen. Und je länger die Pandemie dauert, umso schwieriger wird es aber auch, bestehende Grundrechtsbeschränkungen zu rechtfertigen. Und von daher ist es schon wichtig, dass jetzt wie beispielsweise in Vorarlberg zumindest partiell gelockert wird.
Es kommen jetzt wieder die Forderungen nach einem neuen Lockdown von Komplexitätsforschern, von Simulationswissenschaftlern, aber auch von Epidemiologen. Ist so ein neuer Lockdown auf der jetzigen rechtlichen Basis möglich aus Ihrer Sicht?
Naja, grundsätzlich möglich, zweifellos. Wenn die medizinische Expertise dafür spricht, dass eine solche Notwendigkeit besteht, noch einmal sozusagen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben lahmzulegen, dann besteht die Möglichkeit. Ich sehe das nur zunehmend kritisch und der Rechtfertigungsbedarf erhöht sich auch. Und ich glaube, auch die Notwendigkeit der Regierung nach Alternativen zu suchen.
Okay. Wären regionale Unterschiede zulässig? Weil wir haben ja ein komplett konträres Infektionsgeschehen hier in Vorarlberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wäre das möglich, dass man uns als Insel, als gallisches Dorf aus der Maastrichtshälfte ausnimmt?
Erstens selbstverständlich. Zweitens stellt sich sogar die Frage, ob es nicht sogar notwendig ist. Wenn Vorarlberg längerfristig deutlich niedrigere Inzidenzen hat als der Rest Österreichs, stellt sich die Frage, warum dann Vorarlberg gleich zu behandeln ist. Das einzige Argument, was man gelten lassen kann, ist eine gewisse Gleichbehandlung aus Vollziehungsgründen, weil es sonst einfach zu unübersichtlich wird. Aber nachdem wir auch in einer guten geografischen Lage sind, würde ich an sich schon sehen, dass diese Sonderbehandlung, die Vorarlberg derzeit erfährt, nicht nur sinnvoll ist, sondern auch sogar notwendig ist.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Akzeptanz der Bevölkerung zu diesen Maßnahmen sinkt. Ich habe eine Studie gelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass 40% der Bevölkerung mittlerweile das ablehnen. Die Frau Büssel hat bei uns schon angerufen und sie ist nicht gerade zufrieden mit dem, was wir jetzt hier an Maßnahmen, an Möglichkeiten haben.
Zuerst möchte ich mal sagen, wer sieht überhaupt und wer kann mir das bestätigen, warum das 2 Tage der Test gilt. Das möchte ich mal wissen. Und dann ist es so, wenn jetzt sie am Samstag oder am Freitag schon irgendwo hin will, die Kaffee trinken im Dorf, muss ich mich testen lassen. Also was, jetzt hört es denn bei mir langsam auf und eben bei vielen Leuten. Wir haben ja selbst Verantwortung für uns selber da. Es ist so, wenn ich geimpft bin, was habe ich da für einen Vorteil? Was sie überhaupt ob ich das einmal kriege? Das kann man ja auch kein Mensch sagen. Ich lasse mir auch nicht den Fuß abnehmen, weil ich vielleicht einmal irgendetwas kriege. Okay, gell?
Okay, danke schön für den Anruf, Frau Büssel. Das mit der Geltungsdauer der Tests kann ich Ihnen beantworten. Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Virologen sagen eigentlich maximal 24 Stunden ist so ein Antigentest gültig, eher 12 Stunden. Aber da sind natürlich auch politische Überlegungen im Spiel, damit die Leute sich wirklich beteiligen, auch testen gehen, muss man ihnen auch etwas bieten. Peter Busseger, Sie nicken.
Das ja, ist so. Ich sehe es genauso. Also es ist ein Kompromiss. Und gerade diese Pandemie zwingt uns zu zahlreichen Kompromissen. Sie dürfen nur keine faulen Kompromisse sein, sondern sollten eine sachliche Rechtfertigung haben.
Das ist eben die Frage, ob nach über einem Jahr Pandemiebekämpfung nicht ein oder andere Kompromiss langsam ein bisschen schmeckt.
Ja, kann man schon sagen. Es sind auch die einen oder anderen Regeln, kommen einem manchmal auch eher sinnbefreit vor, ja.
Okay, danke fürs Stichwort. Ich habe nämlich für heute auch den Menschenrechtsexperten, den Rechtsanwalt aus Bregenz, Ludwig W., interviewt. Und er bringt eine, wie ich glaube, sehr, sehr spannende Erklärung für diesen steigenden Frust bei den Menschen.
Ich kann eine Ausgangssperre unter Umständen erlassen für alle Menschen, aber ich kann sie nicht für die Braunhaarigen oder für die Blonden erlassen oder für Frauen oder für Männer. Das heißt, ich muss immer diskriminierungsfrei agieren. Und da scheint jetzt die innere Schlüssigkeit der verschiedenen Maßnahmen oft zweifelhaft. Wenn man ein Pferd besuchen durfte, nicht aber die eigene Freundin, dann sieht man, dass da Wertungswidersprüche sind. Und hier ist die Schwierigkeit, glaube ich, innerstaatlich die, dass es Ministerien gibt und jedes Ministerium für was anderes zuständig ist. Und darum hat man ganz unterschiedliche Sicherheitsstufen nach meiner Beurteilung. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ein großer Frust verbreitet herum ist.
Sagt der Anwalt Ludwig W. aus Bregenz. Herr Professor Busseger, Sie haben natürlich mehr Einblick auch in die Entstehung von solchen Verordnungen und den Gesetzen. Ist es so, wie der Dr. W. sagt, dass einfach rechts teilweise nicht weiß, was links tut oder gerade rechts links ohne Wanini wurstet?
Ja, teilweise hat er natürlich recht. Auf der anderen Seite, das Pferd kann sich halt nicht selbst versorgen, die Freundin, wenn es gut geht, schon. Aha, also okay. Da sind gibt es natürlich schon sachliche Rechtfertigungen, aber er hat im Prinzip recht. Also es ist letztlich nicht nachvollziehbar, warum Beziehungen getrennt werden, aber man, wie gesagt, zur Versorgung von Tieren die Staatsgrenze überqueren darf. Also es sind tatsächlich manche Bestimmungen sinnbefreit, aber um was es geht, ist die sachliche Rechtfertigung zu hinterfragen. Und da tut sich der Staat zunehmend schwer, diese sachliche Rechtfertigung zu bringen.
Einer, der das sehr stark hinterfragt, ist Armin Elbs. Er ist nämlich ein Corona-Maßnahmen-Gegner. Er ist Mitglied des Kultur- und Gesundheitsvereins Nature Culture Academy. Und dieser Verein unterstützt die Demonstrationen, die jetzt jedes Wochenende stattfinden. Ich habe Filme gesehen von den Demonstrationen bei uns hier in Vorarlberg und die Plakate sind voll von Vorwürfen, von Behauptungen. Und ich bin in einem Interview mit Armin Elbs mehrere dieser Behauptungen durchgegangen. Behauptung 1, die ich jetzt mit ihm diskutiert habe, ist, auf einem Plakat stand Kurz und Anschober begehen Verfassungsbruch. Und ich habe ihn im Interview gestern gefragt, warum wird das behauptet?
Wenn man die Verfassung hernimmt mit der persönlichen Freiheit und eben dann auch Berufsfreiheit und so weiter. Der Weg geht eindeutig in die Richtung, dass alles eingeschränkt wird, auch in der Weise, dass der Druck erhöht wird, in der sogenannten Freiwilligkeit schlussendlich alles Mögliche mitmachen zu müssen. Sei es jetzt vor allem die jungen Leute, weil ja die eigentlich keinen gescheiten Unterricht haben. Ich sage es einfach mal so landläufig. Es geht so viel verloren, es geht das ganze Schuljahr verloren mittlerweile oder mehr eben. Und das Mäppchen der Regierung mit der Begründung, die erforderlich ist für die Maßnahmen, ist denen leer. Das wurde vom Verfassungsgerichtshof auch so dargestellt und das wird geflissentlich ignoriert.
Sagt Armin Elbs von den Corona-Maßnahmen-Gegnern und den Demonstrationen-Organisatoren. Was sagen Sie dazu? Das Mäppchen ist gähnend leer, der Verfassungsgerichtshof hat das festgestellt und trotzdem ist das kurz und kurz wurscht. Stimmt das?
Ich würde ihm jetzt partiell zustimmen. Was ich nicht zustimmen würde, ist, das Wort Verfassungsbruch ist zu hart. Mhm. Die Regierung befindet sich ja auch in einer schwierigen Situation. Sie muss Regeln liefern und muss das dem Verfassungsgerichtshof gegenüber begründen. Und Recht gebe ich ihm insoweit, als er tatsächlich der Verfassungsgerichtshof festgehalten hat, dass die Regierung nicht in der Lage war, die sachliche Begründung für die entsprechenden Verordnungen zu liefern, weil im Verordnungsakt kein entsprechender Hinweis enthalten war. Und das ist natürlich schon ein sehr grober handwerklicher Mangel, der vielleicht bei der ersten, zweiten erlassenen Verordnung vielleicht noch auftreten darf und den man dort nachsichtig behandeln kann. Aber so etwas sollte nach einem Jahr Pandemie nicht mehr passieren.
Und es ist nach wie vor so. Also wir haben einfach schlechte Gesetze, schlechte oder überforderte Juristen vielleicht auch.
Wir werden aus den Erkenntnissen der März-Session des Verfassungsgerichtshofes erfahren, ob es mittlerweile besser geworden ist. Sagen wir mal so.
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Corona und das Recht, heute unser Thema hier in Neuss-Bern-Neustädter. Welche rechtlichen Grundlagen haben Beschränkungsmaßnahmen noch, die aktuellen, aber vielleicht auch künftige? Peter Bussäger, Verfassungsexperte, Professor von der Uni in Innsbruck, ist bei mir zu Gast. Und die Verena aus Halberschwende diskutiert mit uns. Grüß Gott.
Man darf zwar zum Pferd rum, ist Deutscher, aber ich darf nicht meine Familie besuchen im Deutscher. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung. Und die rechtlichen Maßnahmen, ich finde das einfach nur noch, dass sie uns sekieren. Das ist einfach nicht mehr in Ordnung, was sie mit uns machen. Also Corona gibt das, das ist ganz klar. Ja, noch Sterbefälle in der Familienkette, das passt alles, aber man muss es einfach jetzt anders angehen. Das ich sage, man muss es einfach lockern.
Sagt die Verena. Frau Sonderecker, grüß Gott.
Ich habe eine Anfrage und zwar möchte ich das Wort für die Schüler und Schülerinnen bei uns im Land nutze, ja, und ich möchte nachfragen, wie das sein kann, wenn jetzt Ampelfarbe orange ist, dass die Pflichtschulen nicht im normalen Präsenzregelunterricht sind. Wie lange müssen wir noch warten, bis die Schulen aufgehen in Vorarlberg? Wir testen, wir haben die FFP2-Maskenpflicht. Das ist für mich wirklich unvorstellbar. Also es ist einfach nicht zum Verstehen.
Peter Bussäger, Sie waren ja lange Zeit auch Direktor des Vorarlberger Landtages. Also Sie kennen ja auch die politische Seite und da gab es einen Abtausch. Wir haben Möglichkeiten, wir haben Freiheiten bei uns im Land, aber in der Schule hat sich bei uns eigentlich nichts getan. Können Sie mir das erklären?
Naja,
das ist dieser Deal mit dem Gesundheitsministerium.
Genau, also man hat sozusagen eine Modellregion Vorarlberg kreiert für bestimmte Maßnahmen und schaut sich jetzt an, ob das funktioniert und wie die Entwicklung ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man drauf schaut. Man hat halt noch keine vollständige Öffnung, wenn man das so sagen will, riskieren wollen. Und ich glaube auch mit guten Gründen nicht riskieren wollen. Wir befinden uns halt in einer Pilotphase und in einer Probephase. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass natürlich ein großer Unmut darüber ist, wie die Lage besteht. Allerdings, ja, die medizinische Notwendigkeit für Beschränkungen als solche, die kann man ja nicht in Zweifel ziehen. Schauen Sie sich ganz Europa an. Es gibt keinen Staat, der geöffnet hat vollständig. Alle probieren mehr oder weniger herum und die meisten haben weitaus strengere Restriktionen als in Österreich oder gar in Vorarlberg. deswegen kann man halt nur schrittweise vorgehen. Also das Verständnis habe ich auf jeden Fall.
Okay. Der nächste, der zu Wort kommt, ist Rainer Nowak. Er ist Journalist, Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse in Wien. Und er sagt, er hat schon auch Bauchweh als Journalist, wenn er sich überlegt, was die letzten Jahre war. Und ich habe ihn dann gefragt, ob man vielleicht prinzipiell einen falschen Weg eingeschlagen hat, vielleicht auch zu lasch war. Rainer Nowak.
Wahrscheinlich muss sich Europa den Vorwurf machen lassen, nämlich Gesamteuropa, dass wir uns nicht hätten wie den Nationalstaaten zerfallen lassen sollen, und hätten wir reagiert mit einer Härte, wie China reagiert hätte oder Neuseeland, dann gäbe es das Problem längst nicht mehr. Nur das hätte unsere Demokratie nicht ausgehalten. Also wir mussten von vornherein so eine Art Stop-and-Go, Trial-and-Error-System funktionieren, aber kein Land der Welt hat diese Krise ohne Restriktionen bewältigen können, auch schon gar nicht China, dem Land, aus dem der Virus kommt. Also ich sehe die Alternative bis heute nicht. Das sagen alle, nicht eindimensional, es muss Alternativen geben. Interessanterweise nennen die aber die Alternativen nie.
Sagt Rainer Nowak, Chefredakteur der Presse in Wien. Sind Sie auch seiner Meinung, man sieht die Alternative nicht, ohne Restriktion geht's nicht?
Ja, also ich gebe ihm da zu 100% recht. Ohne Restriktion geht es nicht. Das wäre aus meiner Sicht, so wie ich da die medizinischen Expertinnen und Experten verstehe, unverantwortlich. Also muss man irgendwelche Regelungen haben, und da sind wir noch immer in dem Prozess Try and Error. Wir müssen probieren, was funktioniert nicht. Und ich muss halt sagen, die Methode, die man jetzt macht, dass man versucht, naja, probieren wir es mit den Testungen und so weiter, ist zumindest ein Schritt in eine Öffnung hin, in eine größere Freiheit hin. Und das würde ich schon unterstützen. Ja.
Okay. Noch einmal Armin Elps, ein Gegner der Corona-Maßnahmen. Ich habe ihn gefragt, warum diese Maßnahmen so vehement abgelehnt werden, ob man auch die Notwendigkeit nicht sieht.
Ja, sie sind auf jeden Fall völlig überzogen. Also die Regierung ist nicht fähig, die betroffenen Gruppen zu schützen. Das ist eindeutig so. Gleichzeitig durch Gießkannen im Prinzip werden viele geschädigt, wo es komplett unnötig ist. Also das ist das Hauptproblem dieser Unverhältnismäßigkeit. Also man könnte längst justieren nach so langer Zeit, und man tut es nicht.
Da sind wir bei dieser Frage der Gießkanne, der Frage der Abstufung der Maßnahmen. Im Facebook hat der Reinhard Ströhle geschrieben, wer bereits zweimal geimpft wird, muss trotzdem eine Maske tragen, die Ausgangsbeschränkungen einhalten, Test mitbringen etc. etc. Wofür nützt dann das Impfen? Können Sie sich vorstellen, dass man mehrere Klassen macht künftig, Baldermann?
Auf jeden Fall. Also Personen, die geimpft sind und Personen auch, die genesen sind, haben meines Erachtens ein Recht darauf, von den Beschränkungen ausgenommen zu werden. Also wenn ich die Krankheit zumindest auf einen bestimmten Zeitraum hin nicht bekommen kann, und wenn, worauf einiges hindeutet, ich die Krankheit auch in diesem Fall nicht weiter verbreiten kann, dann geht von mir keine Gefahr mehr aus, und ich kann als Staat in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger nur eingreifen, wenn diese durch ihr Verhalten etwas auslösen können, was gefährlich ist. Wenn das aber nimmer der Fall ist oder zumindest deutlich abgeschwächt ist, diese Gefahr, dann muss ich Differenzierungen treffen.
Wir haben 800.000 Menschen geimpft, 275.000 schon zweimal. Wir haben aber auch 450.000 Personen in Österreich, die die Krankheit hatten und jetzt wieder gesund sind. Also dieser Kreis wird von Tag zu Tag größer.
Ja, dieser Kreis wird von Tag zu Tag größer, und da ist in ökonomischer Hinsicht eine Ressource von Personen, die wir sozusagen wieder in das gesellschaftliche Leben vollständig einschleusen könnten. Also auch dieser Aspekt ist zu berücksichtigen.
Okay. Ganz spannend, was Ludwig Weh dazu sagt, Rechtsanwalt aus Bregenz und Menschenrechtsexperte. Geänderte Grundlagen, eine Begründung, eine Möglichkeit zu differenzieren?
Das ist die Frage nach der Notwendigkeit, ob diese Notwendigkeit fortbesteht. Auf der anderen Seite gibt es das Diskriminierungsverbot und wäre es eine doppelte Diskriminierung, wenn Menschen nach unterschiedlichen Kriterien zuerst eine Impfung bekommen und dann zusätzliche Freiheiten aus dieser Impfung ableiten können. Es ist also eine sehr, sehr schwierige Abwägung, die auch in der höchstgerichtlichen Rechtsprechung und der internationalen natürlich noch nicht in diesem Umfang berücksichtigt worden ist. Wir haben solche Fälle in der Vergangenheit noch nicht gehabt. Und wie man damit umgeht, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen.
Also wir betreten hier auch rechtliches Neuland in der Bewertung des Staatshandelns und der Notwendigkeiten und der Rechtmäßigkeiten.
Wir betreten hier über weite Strecken Neuland und es gibt über weite Strecken keine wirkliche einschlägige Rechtsprechung. Ich meine, ich habe mehrere tausend Beschwerden gemacht, bei denen es immer um diese Güterabwägungen gegangen ist, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, und die kann man bis zu einem gewissen Grad juristisch argumentieren, aber am Schluss bleibt es immer auch eine Abwägungsfrage.
Peter Busseger, Sie sagen, wer geimpft ist, wer es durchgemacht hat, bei dementsprechender Wissenslage darf nicht mehr in einen Lockdown gezwängt werden. Diskriminierungsverbot, wie es der Rudi G. Gebracht hat, für Sie kein Argument dagegen.
Das überzeugt mich nicht. Das ist in erster Linie ein ethisches Argument. Leute, die gerne auch geimpft wären, aber noch nicht geimpft werden konnten, weil der Impfstoff fehlt, oder was noch schlimmer ist, wenn sich womöglich noch jemand vorgedrängt hat aus einem Bürgermeisteramt, das habe ich schon Verständnis, dass man das als Problem betrachtet, aber es ist in erster Linie ein ethisches Problem, weniger ein Problem des Rechts. Ich muss die Einschränkungen vom jeweiligen Individuum aus betrachten. Darf diese Person beschränkt werden? Und wenn von ihr keine Gefahr mehr ausgeht oder in erheblich geringerem Maße ausgeht, dann ist zu differenzieren. Und das sieht übrigens auch die Bioethikkommission so.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute: Corona und das Recht.
Je länger die Pandemie dauert, umso schwieriger wird es aber auch, bestehende Grundrechtsbeschränkungen zu rechtfertigen.
Die Regierung ist nicht fähig, die betroffenen Gruppen zu schützen. Gleichzeitig durch Gießkannenprinzip werden viele geschädigt, wo es komplett unnötig ist.
Gerade diese Pandemie zwingt uns zu zahlreichen Kompromissen. Die einen oder anderen Regeln kommen einem manchmal auch eher sinnbefreit vor.
Das kürzt dann bei mir langsam auf. Wir haben ja selbst Verantwortung für uns selber da.
Das halte ich für ein echtes Problem. Zu argumentieren, es werden nicht mehr Menschen sterben, es sei nur eine Grippe, das ist einfach dumm.
Also es ist überhaupt kein gesichertes Wissen vorhanden.
Wir testen, wir haben die FFP2-Maskenpflicht. Es ist einfach nicht zum Verstehen.
Schauen Sie sich ganz Europa an. Alle probieren mehr oder weniger herum und die meisten haben weitaus strengere Restriktionen als in Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Mein Gast ist heute Peter Busseger, Verfassungsrichter. Es ist eine Frage hereingekommen vom Christoph, Herr Professor Busseger, und zwar zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass jener, der geimpft ist, nicht mehr infizieren kann. Ich bin jetzt auch nicht infiziert, kann auch nicht infizieren aktuell. Wo ist der Unterschied? Wo ziehen wir die Grenze?
Ja, beim Geimpften und beim Genesenen haben wir einen Nachweis, er hat die Impfung erhalten beziehungsweise die Krankheit durchgemacht, und die anderen Personen müssten wir eben sozusagen unter Verdacht stellen. Und dieser Verdacht ist deshalb gerechtfertigt, weil wir wissen, es gibt ein Virus, das sehr ansteckend ist, das grassiert, und wenn wir hier keine Maßnahmen treffen, dann kommt es tatsächlich zu einer so unkontrollierten Ausbreitung, die zu einer Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung führt.
Okay, da passt ideal dazu die Brigitte aus Lustenau.
Was die Regierung sich da geleistet hat in den letzten Monaten, das sind gesundheitspolitische Fragen, gesundheitliche Fragen, aber nicht politische Sachen. Und dass man den Menschen die Grundrechte raubt, nur weil sie irgendwelche Angst haben vor irgendeinem Virus, Und alle in eine Hysterie zu setzen. Und wenn Sie mal die Zahlen vergleichen, wenn Sie wirklich mal die Zahlen hernehmen und anschauen, die sind so minimal gegenüber anderen Krankheiten, dass dieser Hype, wo die ganze Menschheit da lahmlegt, obwohl es gar nicht so schlimm ist, weil es gibt Schlimmeres mit höheren Zahlen.
Sagt die Brigitte aus Lustenau, Meinungsfreiheit bei uns hier in Neues bei Neustädter. Dann hätten wir den Thomas Berger als Nächsten, der bei uns angerufen hat.
Ursprünglich war es ja so, dass die ganzen Maßnahmen mit der Argumentation, wir schützen die Alten und die gesundheitlich beeinträchtigten Personen. Und wäre es da nicht dementsprechend gegeben, dass man sich anschaut, wie Österreich in so quasi Normalbetrieb, da gibt es ja auch Mechanismen, so quasi wenn ich krank bin und Arbeitnehmer bin, dann werde ich vom Arzt krank geschrieben und je nach Arbeitsunfähigkeit muss ich dann mich zu Hause auskurieren. Mhm. Dass man sich so quasi den Normalbetrieb und die Mechanismen, die ja sowieso schon vorhanden sind, diesbezüglich anschaut. Und was dann verlagert werden würde, ist, dass das Interesse, dass die Personen arbeitsfähig bleiben beim Arbeitgeber dann wäre, oder? Weil die wollen ja nicht Krankenstände in den Firmen über zuhauf haben und dementsprechend würden dann die Arbeitgeber Maßnahmen setzen. Also es wäre dann wieder die Verantwortung von der Politik zur Wirtschaft verlagert im Normalbetrieb, oder?
Es ist auf den ersten Hinhörer etwas kompliziert, aber im Kern ist es zurück zum normalen Prozedere. Wenn jemand krank ist, bleibt er daheim. Es ist spannend, ist neu für mich, noch nie diskutiert worden, aber gefährlich.
Es ist ein interessanter Ansatz, aber es ist in der Tat ein bisschen gefährlich. Und wir kennen ja aus der Vergangenheit, die Leute sind eben nett, wenn sie die ersten Anzeichen schon gespürt haben, nicht mehr in die Arbeit gegangen, sondern man ist erst dann zu Hause geblieben, wenn es gar nicht mehr anders gegangen ist, wenn man sich so mies gefühlt hat. Und daher, ich glaube, die Maßnahme würde einfach zu spät greifen. Also ich habe meine Zweifel, ob man hier, es geht letztlich darum um Eigenverantwortung. Ne? Und viele Wortmeldungen kursieren ja um das Thema Eigenverantwortung im Prinzip. Und ich gebe all denen recht, von meinem Gefühl aus, genau weiß man es ja nicht, aber von meinem Gefühl aus, die sagen, mit der Eigenverantwortung allein kommen wir im Augenblick noch nicht zur Rande.
Es ist auch Aufgabe des Staates, der öffentlichen Hand, der Bundesregierung, sozusagen auf uns zu schauen.
Natürlich, ja.
Also das ist ja nicht als Jux und Tollerei oder als karitative Überbewertung, sondern das ist Aufgabe.
Das ist Aufgabe.
Darauf haben Sie geschworen.
Ja, es ist auch in der Verfassung verankert. Das Recht auf Leben ist in der Verfassung verankert und daraus wird auch abgeleitet, dass der Staat eine Schutzpflicht hat. Natürlich ist immer eine Abwägung vorzunehmen.
Okay. Zu diesem Thema ein Mail von Markus. Wenn jemand psychisch oder physisch in der Lage ist, ein Auto zu fahren, kann das niemand verbieten. Die Konsequenz für ein Fehlverhalten muss der Fahrer selber tragen. Warum geht das in dieser Pandemie nicht? Lass die Leute alles machen, lass die Folgen selber verantworten. Ich glaube, es würden alle viel vorsichtiger werden, sagt der Markus. Dazu noch einmal Armin Elps, einer der Demonstrationsorganisatoren vom Kultur- und Gesundheitsverein Nature Culture Academy. Auf einem Plakat habe ich nämlich gesehen, Freiheit. Freiheit für die Bürger. Und zum Thema Freiheit zitiert Armin Elps Jaspers, Friede nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit. Freiheit beschränkt, wie soll man sie garantieren, habe ich ihn gefragt.
Die Freiheit ist einfach notwendig, dass ein Mensch, der mit seiner Menschenwürde als freier Mensch geboren ist und in jeder Gesellschaft die Menschenwürde achtet, dann auch diese Freiheit bekommt, dann muss es ihm möglich sein, selbstbestimmt und in Eigenverantwortung zu leben. Aber wenn die Regierung der Auffassung ist, dass der Einzelne für sich nicht entscheiden darf, sondern die Regierung ihm vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat, dann ist das eindeutig gegen die Menschenwürde. Und da haben wir es einfach mit einem Problem zu tun, dass wir eine Regierung haben, die mittlerweile als Regime bezeichnet werden kann, das gegen das Volk arbeitet.
Sagt der Armin Elps. Herr Professor Bussjäger, es war der Ludwig Adamowitsch bei mir zu Gast vor ein paar Monaten und der hat gesagt, Freiheit ja, und er als ehemaliger Verfassungsgerichtshofpräsident sowieso ein Verfechter der Grundrechte. Er sagt aber, keine Freiheit ohne Beschränkung, das ist systemimmanent, sind Sie auch der Meinung? Es gibt diese Freiheit, die wir alle tun können, was wir wollen, nicht.
Ja, selbstverständlich gibt es eben diese Beschränkungen. Die Bewegungsfreiheit meiner Fäuste endet an der Nase meines Nachbarn. Und ich kann mich eben von meiner allgemeinen Handlungsfreiheit nur so weit Gebrauch machen, als ich damit nicht bei der Rechtssphäre von anderen anstoße. Und genau um das geht es auch in der jetzigen Pandemie, also in der jetzigen Situation. Es geht darum, dass wir versuchen, im öffentlichen Interesse die Freiheitssphäre einzugrenzen, die massiv eingegrenzt wird. Da stimme ich mit allen überein. Das sind massivste Grundrechtsbeschränkungen, aber sie erfolgen im öffentlichen Interesse. Was wir aber fordern müssen, ist, dass das öffentliche Interesse gut begründet ist, dass eben der Verfassungsgerichtshof auch tatsächlich nachprüfen kann, ob die Situation diese Maßnahmen erfordert und dass diese Maßnahmen auch laufend überprüft werden und dass sie auch eben abgestuft erlassen werden, dort wo es notwendig ist und dort wo es weniger notwendig ist, dass man probiert, auch andere Wege zu gehen.
Zum Thema Freiheit für die Bürger noch ein paar Gedanken von Rainer Nowak, Presse-Chefredakteur in Wien.
Ich finde in dieser Diskussion einen Punkt sehr wichtig. Wenn jemand den darwinistischen Standpunkt vertritt, ja, dann sollen nun eben mehr Menschen sterben. Dann sollen die Schwachen und die Kranken sterben, die Alten und die Schwachen. Wenn man diesen Standpunkt, der nicht der meine ist, obwohl ich ein Wirtschaftsliberaler bin, dann soll man diesen Standpunkt auch durchargumentieren. Er ist zwar vielleicht nicht sehr human, aber es ist zumindest ein ehrlicher Standpunkt. Ich habe ein Problem damit, wie die kleinen Kinder einfach die Hand vor die Augen zu halten und dann zu glauben, dass das, was hinter der Hand ist, nicht mehr stattfindet. Das halte ich für ein echtes Problem. Zu argumentieren, es werden nicht mehr Menschen sterben, es sei nur eine Grippe, das ist einfach dumm.
Die Frage an den Schiedsrichter, an den Professor für Verfassungsrecht, Peter Bussjäger. Wir müssen den Mittelweg finden. Wir haben ihn jetzt vielleicht gefunden mit mehr oder weniger schlechtem Handwerk, juridisch. Aber wo geht's hin? Wo geht die Zukunft hin?
Ja, das würde ich auch gern wissen, wo die Zukunft genau hingeht. Das Beispiel mit dem Autofahrer war nicht schlecht. Das Beispiel der Autofahrer zeigt, dass die Rechtsordnung hinnimmt ein gewisses Risiko, das von der Aktivität von Menschen ausgeht. Wir wissen, nicht jeder, der einen Führerschein hat, ist tatsächlich gut geeignet, ein Auto zu lenken. Und wir wissen alle, was das für Konsequenzen hat. Und wir akzeptieren sie auch. Das heißt also, in einem bestimmten Rahmen müssen wir Dinge akzeptieren, Gefährdungen akzeptieren. Wir leben in einer Risikogesellschaft, hat das ein deutscher Soziologe bezeichnet. So. Aber jetzt haben wir ein ganz besonderes Risiko von einem Virus, das wir derzeit noch nicht im Griff haben und von dem wir aber zumindest wissen, es gehen gewaltige Gefährdungen aus. Das kann man realistischerweise jemand, der die Augen offen hat, nicht absprechen. Und jetzt müssen wir Maßnahmen ergreifen und ja, wir müssen auch viel ausprobieren. Das ist halt vielleicht meine Botschaft. Wir müssen einfach mehr ausprobieren. Und wir müssen aber auch, das räume ich schon ein, wir müssen auch ein gewisses Risiko eingehen.
So wie es der Markus Wallner gesagt hat in der ZIP 2, es muss uns einmal etwas anderes einfallen, als immer nur zuzusperren.
Das wäre jetzt auch das, was ich meine Botschaft wäre. Ja.
Okay. Neues bei Neustädter. Das ist Meinungsfreiheit.
Absolut. Heute mehr denn je. So, das Recht und Corona, unser Thema heute. Peter Bussjäger, Verfassungsrechtler, ist bei uns. Der Herr Mitterstein aus Höchst.
Mir scheint, dass das Ganze von Anfang an falsch gelaufen ist. Es fehlen ja bis heute die grundlegenden Begründungen für sämtliche Maßnahmen. Der Ordner war ja scheinbar leer oder zu wenig begründet, dass man überhaupt Maßnahmen ergreifen konnte. Also die dann alle gefolgt sind, diese Maßnahmen. Und das Zweite ist, die Sorge der Bundesregierung um unsere Gesundheit kann ich Ihnen auch nicht abnehmen, wenn ich nur sehe, wie der Umgang damals war mit dem Rauchergesetz. Also die Sorge um die Gesundheit ist es nicht. Und die Sicht auf andere Länder, ich glaube, die kann man sich also Erfahrungswerte wohl einholen, aber entscheiden, was wir wollen, das müssen wir halt doch selber machen. Ne?
Das mit dem Rauchergesetz, das ist ein geschliffener Vergleich, das zeigt viel politische Realität. Der erste Teil, da muss man vielleicht noch einmal Aufklärung betreiben, Peter Bussjäger. Der Verfassungsgerichtshof hat im Juli die Herangehensweise der Bundesregierung für den ersten Lockdown als nicht verfassungskonform genau. erklärt. Das muss man sagen.
Ja.
Okay. Und wie ist das aktuell? Da ist diese Session dann im März.
Ja.
Sie glauben, da gibt es auch wieder Haue für die Juristen.
Ja, wir haben dann auch im Dezember bereits wieder vergleichbare Entscheidungen bekommen, aus denen sich ergeben hat, dass sich nicht viel substanziell gebessert hat. Und jetzt schauen wir es beim dritten Versuch an.
Aha. Ist da die Denke, wie der Bundeskanzler auch schon einmal gesagt hat, wenn das kontrolliert wird, ist das schon um in Geltung oder wie?
Also manchmal hat man schon das Gefühl, dass diese Denkweise gilt und dass man sich denkt, ja, verordnen wir mal irgendetwas. Im Nachhinein ist denn die Verordnung eh schon längst außer Kraft getreten. Das Blöde ist halt, dass die Pandemie jetzt schon über ein Jahr dauert und wir werden weiterhin mit diesen Verordnungen und Rechtsvorschriften behelligt.
Den Zweitbester.
Ja.
Okay. Mhm. Schlimm. Haben wir den Paul Trummer? Hallo, Herr Trummer.
Ich bin österreichischer Staatsbürger, wohne seit 38 Jahren in Liechtenstein, aber da ich leider kein Pferd und keine Verwandten in Vorarlberg habe, bin halt ein Steirer, darf ich nicht nach Österreich. Also ich fühle mich wirklich langsam wie ein Staatenloser. Und jetzt meine Frage ist einfach, ich bin auch ein Genesener. Ich hatte im Dezember, war ich positiv in Liechtenstein getestet, habe meine Quarantäne alles gemacht und laut meinem Doktor in Rugell bin ich auch keine Gefahr im Moment für niemanden. Und trotzdem darf ich nicht nach Österreich. Also ich fühle mich wirklich beraubt meiner Staatsbürgerschaft in Österreich.
Haben Sie Verständnis dafür?
Absolut. Es gibt den Vorschlag von einem jungen Vorarlberger Ökonomen, David Stadelmann, der sagt, man soll solche Immunitätszertifikate ausstellen. Mhm. Und ich kann mich dem voll anschließen. Ja, das ist eine möglicherweise rechtswidrige Diskriminierung.
Okay. Also, okay. Passt. Apropos Diskriminierung, oder was ist, wenn ich geimpft bin? Der Herr Giesing aus Altach.
Die Frage, ob ich die Einschränkungen aufheben muss oder kann, hängt natürlich davon ab, wann das passiert. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt wäre es eine Diskriminierung gegenüber jenen, die geimpft werden wollen, aber nicht können. Aber im Zeitpunkt, wenn jeder die Möglichkeit hat, geimpft zu werden, dann muss sich die Einschränkungen aufheben.
Das ist die Voraussetzung, dass wirklich jeder Zugang gehabt hätte. Für Sie auch oder gehen Sie da schneller vor?
Ich würde da schneller vorgehen. Ich würde sagen, jede Person, die geimpft ist, ist bereits freizustellen. Mhm. Ich sehe das ethische Problem, dass derzeit weitaus mehr Menschen geimpft werden wollen, als im Augenblick geimpft werden können. Das ändert aber meines Erachtens nichts an der Rechtslage.
Der Herr Simmer hat noch angerufen aus Lautrach. Er ist der Meinung des Herrn Elbs, der gesagt hat, die Maßnahmen, die Beschränkungen entbehren jeder Grundlage. Nur, dass ich das auch noch erwähnt habe. Ich habe deshalb ein wenig Stress, weil ich noch ein ganz entscheidendes Thema besprechen möchte, nämlich was ist in der Zukunft? Und es ist bemerkenswert, wie meine Interviewpartner ähnliche Befürchtungen haben. Zunächst der Menschenrechtsexperte und Rechtsanwalt Ludwig W.
Was bleibt für die Zukunft von diesen Maßnahmen? Ich war seinerzeit in Spanien als Student, wo Versammlungen über 20 Personen generell verboten waren. Das war der Rest der Franco-Diktatur. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch, wenn man anfängt, persönliche Kontakte zu beschränken und teilweise auch Zusammenkünfte überhaupt zu verbieten. Meine Sorge ist, dass unter Umständen die Maßnahmen bleiben können und dann auch auf andere Gebiete ausgedehnt werden können. Dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand einen Schnupfen hat, muss er einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder ähnliche Sperenzien. Und dann wird es kritisch.
Sagt Ludwig W. und auch Rainer Novak, Chefredakteur der Presse, hat wirklich Sorge, was die verfassungsrechtliche Zukunft anbelangt.
Ich habe die größten Befürchtungen und Bedenken, dass sich Politiker, dass sich Behörden, egal welche Behörde, daran gewöhnt hat, im Notfall, im sogenannten Notfall, anders reagieren zu dürfen, Grundrechte außer Kraft zu setzen. Ich halte das für eine große, große Gefahr, der wir begegnen müssen. Wir müssen darauf achten, dass alles wieder zurückgesetzt wird, dass die Behörden auch verstehen, dass es eine Ausnahmesituation wird. Die Polizei, die Justiz, die Regionalpolitiker, die Länderpolitiker, die Bundespolitiker. Das war eine Ausnahme. Das werden sie nie wieder bekommen, diese Möglichkeiten.
Sagt Rainer Novak. Wie in Sorge sind Sie, Peter Busseger?
Ja, also ich teile die Sorgen, die hier geäußert wurden, weitgehend. Ich würde sogar noch ergänzen, es kommt noch das Thema digitale Überwachung dazu. Mhm. Da stehen wir erst am Anfang von dem, was uns die Corona-Krise zeigt, was alles machbar ist. Und das alles zurückzufahren, wird eine ordentliche Aufgabe sein. Und ich sehe es wie Ludwig Weh, mit der Maske werden wir in Zukunft bei jeder Grippewelle mit FFP2-Masken herumlaufen müssen, werden die Schulen dann umgestellt auf halb Regel-, halb Digitalunterricht. Diese Frage stellt sich schon.
Da ist die Opposition dann gefordert, das auch wirklich einzufordern.
Ja, und auch die Zivilgesellschaft meines Erachtens.
Peter Busseger, wir werden schauen, was auf uns zukommt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke.
So, danke für Ihre Beteiligung. Morgen Wochenzusammenfassung. Schönen Nachmittag.